Es wird Bier mit Zusatzstoffen geben, es wird Bier mit Protein irgendwann geben, geht nur heute noch nicht, weil es ganz komisch ausschaut.
Ein deutscher Braumeister und Wiener Wasser, das kommt aus der Leitung bei euch in Otterkring, oder?
Kommt aus einem Brunnen.
Aus einem Brunnen? Aus einem Otterkringer Brunnen, aus dem Privatbrunnen?
Bei unserem Gelände.
Ja. Ach, wirklich?
Ja, ja. Wir brauen mit unserem eigenen Wasser aus unserem eigenen Brunnen.
Wie kommt man überhaupt auf die Idee, ja, man hat einen Brunnen, ja, aber in Wien, noch dazu in einer Gegend, die so Richtung heurigen Berge dann, wie kommt man da drauf, dass man Bier braut?
Weil die Menschen dort rausgefahren sind, um sich zu vergnügen. Nichts logischer, als dort eine Brauerei hinzubauen.
Die Bierbranche ist im Umbruch, da passieren zum Teil dramatische Dinge.
Wir alle alleine sind Einzelkämpfer und vielleicht nicht so stark wie in irgendeiner Kooperation mit einem Partner. Wir haben deswegen mit der deutschen Kultlimonade Focade, wo alle glauben, es ist eine österreichische Limonade, ist aber tatsächlich eine süddeutsche Limonade, aber bei uns in Österreich bekannter als in Deutschland, einen Radler gemacht, der auch großartig funktioniert.
Es ist auch kein Trend, der sich mehr umkehren wird, glaubst du?
Aber der Satz, gehen wir auf ein Bier oder treffen uns auf ein Bier, hat nach wie vor Bedeutung.
Herzlich willkommen, Knoll vermittelt der Podcast bei Spar. Das ist die Jubiläumsausgabe. Das ist tatsächlich die 10. Folge. Also das heißt, es gibt schon 9 andere, die man sich anhören kann, die man liken kann, die man sharen kann. Und wir stoßen heute an auf diese 10. Jubiläumsfolge mit einem Getränk, das uns allen sehr lieb ist in Österreich. Bier. Wir sind ein Land der Biertrinkerinnen und Biertrinker. Wir trinken in Österreich durchschnittlich 97 Liter Bier pro Kopf. Nicht pro Monat, schon pro Jahr. Zwar mal 100, aber wir halten uns auf hohem Niveau. Nur in Tschechien trinken sie mehr Bier. Immer mehr Menschen trinken gerne alkoholfreies Bier. Was heißt das? Ist Hopfen und Malz verloren oder ist Hopfen und Malz eh weiterhin Gott erhalts? Das möchte ich heute besprechen mit einem höchst kompetenten Gesprächspartner. Nach der Brauunion und der Stiegelbrauerei Platz 3 in Österreich, was den Marktanteil anbelangt und im Osten Österreichs sowieso das absolute Kultbier, liebevoll 16er Blech genannt. Wir reden vom Otterkringer. CEO der Otterkringer Betriebe und Dienstleistungs GmbH und Vorstandssprecher der Otterkringer Getränke AG. Mal mal Visitkarten anschauen. Herzlich willkommen, Markus Raunig.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Hat alles gestimmt, was ich gesagt habe?
Fast.
Fast, was hat nicht gestimmt?
Das kann man viel kürzer zusammenfassen. Vorstand der Otterkringer Getränke AG reicht vollkommen.
Okay, du bist der Chef.
Das kann man so formulieren, ja.
Der Chef. Wie viel Krügel schaffst du im Jahr? Also wenn wir jetzt sagen 100, also 97 Liter, das sind 200 Krügel, oder? Wie viel schaffst du?
Ich glaube tatsächlich, dass ich unterm Schnitt liege, weil ich sehr gerne Seiterl trinke. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin kein großartiger Krügeltrinker, ich trinke viel lieber ein kaltes Seiterl.
Ich bin ein Tiroler, bei uns heißt das kleines Bier und großes Bier.
Ja, bei mir in Kärnten übrigens auch.
Ich finde ja überhaupt das kleine Bier trinken, das Seiterl trinken wesentlich eleganter. Das schaut, weißt du, das hat ein Gesicht.
Ja, und es hat auch eine bessere Temperatur. Wenn man ein bisschen langsamer trinkt, bleibt das kleine Bier etwas länger kalt als das große Bier. Wobei, da gibt es wieder andere, die ein großes Bier durchaus auch etwas schneller trinken. Genau. Da bleibt es auch kalt.
Und vor allem, es müssen dann die armen Menschen, die das Bier bringen, an den Tisch müssen nicht so oft rennen, nicht? Wenn man irgendwie gleich das große. Zum Essen, Bier oder Wein?
Das ist eine Entweder-Oder-Frage. Ich würde aber sagen, es ist eine Entweder-Und-Frage. Sehr gerne ein gutes Glas österreichischen Wein zu einem passenden Essen, aber auch sehr gern ein Seitalbier oder ein kleines Bier. Zur österreichischen Küche, glaube ich, passt beides ganz gut.
Bier auf Wein, lass es sein.
Wein auf Bier, das rate ich dir.
Ja, stimmt das?
Ich glaube, dass das auch ein Märchen ist, so wie viele andere Märchen, dass ein Schnaps die Verdauung anregt und so weiter. Also ich glaube, es kommt auf die Menge an.
Deine dreigängige Henkersmahlzeit, wie schaut die aus? Das Letzte, was du essen möchtest, bevor du gehst.
Also erstens einmal hoffe ich inständig nie in diese Situation zu kommen. Sollte es jemals passieren, ist es ein gutes Stückerl Speck aus meiner Kärntner Heimat, dann ein Wiener Schnitzel und zu guter Letzt, damit es sich dann wirklich auszahlt, der Kaiserschmarrn.
Hervorragend. Was ist das Tollste an deinem Job, den du hast?
Dass ich mit unheimlich vielen tollen Menschen zusammenarbeiten kann, die alle gemeinsam versuchen, unser Unternehmen, unsere Kundinnen und Kunden, unsere Konsumentinnen glücklich zu machen, die jeden Tag motiviert ins Büro kommen und dass ich mit der Gruppe einfach dafür sorgen kann, dass wir Freude und Getränke machen und damit auch in Zukunft erfolgreich sind. Also es sind zu 100% die Menschen.
Ja, die das machen und die es trinken.
Die das machen, die das trinken und die Momente, die dabei entstehen.
Was war der erste Job? Womit hast du dein erstes Geld verdient?
Ich habe tatsächlich während meiner Schulzeit bei einem großen österreichischen Einzelhandelsunternehmen in der Obstabteilung gearbeitet und das zweite Monat bei einem großen Kärntner Bauunternehmen als Hilfsarbeiter am Bau.
Was war besser bezahlt?
Das Hilfsarbeiter am Bau war deutlich besser bezahlt.
Ich erzähle eine kurze Geschichte aus meinem Leben. Mein Vater, Bauingenieur, hat gesagt, der Bursch soll jetzt einmal was hackeln. Ich war 14, glaube ich. Und ich wäre geplant gewesen, einen Monat auf einer seiner Baustellen zu arbeiten. Und ich habe am zweiten Tag, am Vormittag, mir wehgetan. Ich habe mit dem Schubkran bin irgendwie so Rampen auf und bin der Schubkran wieder zurückgefahren mit mir und hat mir dann hier so ein Stück vom Finger weggerissen. Und damit war das wieder erledigt. Und ich habe, glaube ich, in diesen eineinhalb Tagen habe ich mehr Geld verdient, als ich im ganzen Monat verdient hätte wegen Versicherung und so. Also
das war damals, glaube ich, auch noch bei meinem Baujob so. Und der erste Job in der Früh war immer, eine Kiste Bier zu holen.
Genau.
Das war ganz normal vor mehr als 30 Jahren.
Das kann man sich heutzutage, also es mag noch welche geben, aber generell glaube ich heutzutage an Baustellen Alkoholverbot und das Bier frühestens am Nachmittag.
Generell in vielen Unternehmen, glaube ich, zu Recht Alkoholverbot.
Das ist während natürlich der Arbeit. Schlecht, wenn man Bier produziert, oder?
Ja, das ist schlecht, wenn man Bier produziert, ist aber gesellschaftlich, glaube ich, vollkommen richtig, dass man, wenn man schwere Tätigkeiten verrichtet und auch zum Teil gefährliche, das Ganze nüchtern macht schon viel Sinn. Mhm.
Den Rückgang bei alkoholhaltigen Getränken besprechen wir ausführlich. Zuerst einmal, ich war beim Spar-Einkaufen wie immer. Ich habe dir gekauft, natürlich. Obwohl es aus meiner Speis da hinter mir ein Otterkringer helles. Das ist so der Klassiker, oder?
Das ist unser stärkstes und auch traditionsreichstes Produkt, unser helles. Das ist letztendlich auch unser meistverkauftes Bier. Zugänglich, ein Märzenbier, wunderbar. Sehr, sehr gut bekannt. Wundert mich, dass du eine Flasche mitgebracht hast, auch in der gelben Dose.
Ja.
Schon seit vielen, vielen Jahren unser, wie gesagt, stärkstes Bier. In der Gastronomie frisch gezapft, eines meiner absoluten Lieblingsbiere.
Ich finde ja, die Flasche schmeckt schon viel besser. Aber sie ist halt auch schwerer. Nicht? Also wenn man so viel mehr Leute Bier einkauft, dann nimmt man die Palette nicht und... Aber 16er Blech ist 16er Blech, oder?
16er Blech ist eine Dose aus dem 16. Bezirk, deswegen 16er Blech. Vielleicht auch dazu eine Kurzgeschichte. Ja. Nachdem der Wiener Würstelstand ja seit, glaube ich, vorigem Jahr UNESCO-Weltkulturerbe geworden ist, sind noch einige Begriffe rund um den Wiener Würstelstand Weltkulturerbe und unter anderem der Begriff 16er Blech.
Wer hat den kreiert, weiß man das?
Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht, aber... Ist eigentlich logisch. Eine Blechdose aus dem 16. Bezirk, gebraut von der Otterkinger Brauerei, 16er Blech ist naheliegend. Aber wer das genau kreiert hat, weiß ich nicht.
Und wenn es nicht die Dose ist, dann ist der Kronenkorken, oder?
Ich mag die kleine Flasche sehr gern, die 0,33. Die bleibt schön kalt, die kann man leicht mitnehmen.
Was ist dein Lieblingsbiersorte?
Ich finde tatsächlich, dass unser Helles ein extrem gutes Bier ist, das erst bei jeder Gelegenheit zum Trinken ist und in der Gastronomie exklusiv rotes Zwickel. Das ist etwas, was nur wir machen, das es auch nur von der Otterkinger Brauerei gibt. Frisch gezapft, ein extrem gutes, ausgewogenes, spezielles Bier.
Ich habe mir mein Lieblingsbier auch gekauft. Ich hole es wieder raus aus meinem Kühlschrank. Nein, ich habe keinen Kühlschrank. ich bin ja da daheim.
Ja.
Trummerpils. Ich mag gern, das Otterkinger ist mir fast zu lieblich. Ich mag es gerne ein bisschen herber.
Ja, da hast du unser Pils noch nicht probiert. Auch das können wir gut.
Ja.
Wir machen schon ein gutes Pils, aber kann ich absolut nachvollziehen. Auch eine österreichische Privatbrauerei, auch ein tolles Unternehmen. Trummer Pils, ein extrem gutes Bier. Also kann ich durchaus nachvollziehen, dass dir das schmeckt.
Wie stellt man eigentlich ein Sortiment zusammen? Ihr seid eine Brauerei, bei den alkoholhaltigen Bieren, was gibt es? Es gibt hell, es gibt dunkel, es gibt Weizen, es gibt alles mögliche. Was habt ihr und wie stellt man so ein Sortiment zusammen?
Also prinzipiell haben wir ein sehr breites Sortiment. Bei der Sortimentsgestaltung kommt es immer darauf an, dass man mal ganz genau zuhört, was unsere Konsumentinnen und Konsumenten wollen, dass man sich schon auch anschaut, welche Trends gibt es am Markt. Aktuell sehr stark ein Trend in Richtung leichtere Biere, etwas weniger Alkoholgehalt. Nicht unbedingt alkoholfrei, aber eben ein bisschen weniger Alkohol als ein normales Bier. Und auf Basis von dem überlegen wir uns, was können wir? wo haben wir gute Rezeptur, wo können wir gute Rezeptur entwickeln und was hat auch ein Marktpotenzial, sodass man es auch in einer größeren Einheit produzieren kann. Wobei wir für unsere Sortenvielfalt ja durchaus bekannt sind, die in der Gastronomie im Fass ausgeschenkt wird und im Handel dann in Dosen oder Flaschen.
Im Prinzip ist es ja immer dasselbe. Es ist Wasser, es ist Hopfen, es ist Malz. Ja. Und wo gehen dann die Sorten auseinander? Wo setzt man da an?
Na, einerseits bei der Art, wie es gebraut wird, andererseits auch bei den eingesetzten Hopfen- und Malzsorten, die unterschiedliche Geschmäcker hervorbringen können, unterschiedliche Geschmacksrichtungen. So wie du sagst, das kann einerseits lieblicher sein, das kann herber sein, das kann vollmundiger sein, das kann leichter sein. Da gibt es ganz, ganz viele Spielarten und deswegen gibt es in jeder Brauerei einen Braumeister, der auch immer das letzte Wort hat. Das musste ich lernen. Das ist eigentlich der Braumeister und wir haben einen ganz tollen Braumeister mit dem Tobias Frank aus Deutschland auch, der hat sein Handwerk in Deutschland gelernt, schon das Mutterland des Bieres, der hat das letzte Wort und der entscheidet am Ende des Tages über die Sorte, über den Geschmack, über die Zusammensetzung, über die Rezeptur und da kommt nichts drüber.
Ein deutscher Braumeister und Wiener Wasser, das kommt aus der Leitung bei euch in Otterkring, oder?
Kommt aus einem Brunnen.
Aus einem Brunnen, aus einem Otterkringer Brunnen, aus dem Privatbrunnen?
Bei unserem Gelände.
Ja. Ach, wirklich?
Ja, ja. Wir brauen mit unserem eigenen Wasser aus unserem eigenen Brunnen.
Weil die Wasserrechnung tät's euch nicht da leisten, oder?
Das wird sich auch noch ausgehen. Das geht schon noch. Aber wir haben ja viel Wasser in der Gruppe. Das ist ein gutes Stichwort.
Ja.
Wir füllen ja auch Mineralwasser ab. In genau. In einer wunderbaren Quelle.
Da kommen wir auch noch, dazu. Ja, ist ja irgendwie, es gibt ja so viel zu besprechen. Weil ja, wie wir schon an der Baustelle festgestellt haben, es ändert sich ja gerade was beim Konsumverhalten. Also auf der Baustelle schon länger, aber dieses Alkoholtrinken, viele, vor allem auch junge Menschen sagen, na irgendwie, ich renne ins Fitnesscenter und ich mag vielleicht an manchen Gelegenheiten, aber ich mag jetzt nicht mehr so viel Alkohol trinken. Du hast das, glaube ich, recht dramatisch, also die Bierbranche ist im Umbruch, da passieren zum Teil dramatische Dinge. Ich finde, wenn man von 102 Liter auf 97 Liter pro Kopf und Jahr, ist das nur keine Katastrophe, aber da tut sich was, oder?
Da tut sich absolut was und ich glaube, du hast das gut zusammengefasst in deiner Frage schon. Es geht um Bewusstsein, es geht um bewussteren Konsum und das passiert nicht nur bei den Jungen, das passiert quer über alle Gesellschaftsschichten. Es wird bewusster konsumiert, es wird bewusster Alkohol konsumiert, es wird Alkohol bei anderen Gelegenheiten konsumiert. Jetzt könnte man sagen, in der Vergangenheit wurde Alkohol bei jeder Gelegenheit konsumiert, das ist heute nicht mehr so. Aber der Satz, gehen wir auf ein Bier oder treffen uns auf ein Bier, hat nach wie vor Bedeutung und wird auch in Zukunft Bedeutung haben. Ja, die Märkte werden kleiner. Es wird sicherlich in Österreich nie mehr über 100 Liter Bier getrunken werden. Das wird nicht passieren. Es passiert in ganz Europa so, dass die Märkte zurückgehen. Aber dafür gibt es Alternativen. Dafür wachsen die alkoholfreien Biere, dafür wachsen die Radler-Kategorien, dafür wachsen andere alkoholfreie Kategorien. Generell beim Alkohol ist es ein Thema des Bewusstseins. Mhm. Gehe bewusst damit um.
Das ist auch kein Trend, der sich mehr umkehren wird, glaubst du?
Also in meiner Einschätzung ist dieser Trend definitiv gekommen, um zu bleiben. Der wird sich nicht umkehren. Der wird sich möglicherweise immer wieder mal verändern in andere Kategorien. Aber dass die Märkte wieder dramatisch wachsen werden, das wird nicht passieren.
Jetzt seid ihr ein Bier im Osten Österreichs stark. Mhm. Im urbanen Raum ist es wahrscheinlich schneller spürbar, so ein Trend, als am Land. Weil wenn man am Land schaut, das Feuerwehrfest, der Klassiker, da hockt man sich noch immer um. Und es braucht nicht mal das Feuerwehrfest, oder?
Das kommt vor und nachdem ich aus Kärnten komme, ist mir das durchaus auch geläufig. Sehe ich ja auch selber in meiner Heimat. In Wien wurde generell immer weniger Bier pro Kopf getrunken. Also es ist aber kein klassisches Stadt-Land-Phänomen, aber in Österreich hast du natürlich am Land einen höheren Pro-Kopf-Konsum als in der Stadt. Mhm. Und jeder hat, du bist ein Tiroler, jeder hat ein paar Kisten Bier daheim in der Garage stehen irgendwo. Ja. Es geht sich in Wien aufgrund der Wohnsituation schon manchmal schwer aus. Ja. Wo stößt das hin?
Da muss ich kurz einhaken, jetzt passt gerade überhaupt nicht zum Thema, aber wie kommt man überhaupt auf die Idee, ja man hat einen Brunnen, ja, aber in Wien, noch dazu in einer Gegend, die so Richtung heurigen Berge dann, wie kommt man da drauf, dass man Bier braut?
Naja, prinzipiell ist das ja eine jahrhundertealte Geschichte, dass der Bezirk Otterkring oder das neue Lerchenfeld, wie es früher geheißen hat, war ja die Ausgemeile früher in Wien. Da gab es unendlich viele Heurige und eben auch dann eine Brauerei, weil die Menschen dort rausgefahren sind, um sich zu vergnügen. Nichts logischer, als dort eine Brauerei hinzubauen. Das heißt, das war damals tatsächlich das, was heute das Bermuda-Dreieck ist, war damals das Neu-Lerchenfeld, wo die Menschen ausgegangen sind und aus der Stadt oder über die Stadtmauer hinaus rausgefahren sind und dort auch ja, Spaß gehabt haben. Mhm.
Und das haben Sie noch immer, Sie haben es in anderen Gegenden Wiens jetzt und Sie haben es zum Teil eben mit anderen Dingen. Welche Chancen hat man als Brauerei und wie nützt man diese Chancen, wenn man jetzt merkt, da tut sich was, Menschen wollen weniger Alkohol trinken?
Ich glaube, es gibt in jeder vermeintlichen Krise oder in jeder Marktveränderung gibt es natürlich enorm viele Chancen. Eine Chance, habe ich gerade vorher erwähnt, ist das ganze Thema alkoholfrei. Alkoholfreie Biere, das waren ja früher exotische Biere, die vom Geschmack her auch, sagen wir mal, durchschnittlich gut waren, entwickelt sich enorm weiter, die ganze Kategorie. Wir als Brauerei, speziell in Wien, haben, glaube ich, eine Riesenchance, die Menschen zu uns zu bringen. Wir sind ja nicht nur eine Brauerei, sondern wir sind ja durchaus auch eine bekannte Event-Location, wie man das heute so schön sagt. Wir bringen Konsumentinnen und Konsumenten zu uns, sei es unser Bierfest, sei es unsere Dankbiertage, und bringen sie damit mit unserer Marke, mit unseren Produkten, mit unseren Biersorten in Verbindung. Und es geht dort jeder mit einem Lachen wieder weg. Und das ist, glaube ich, eine unheimliche Chance. Wir sind die einzige große Brauerei in Wien. Wien ist eine Millionenstadt. Wien wird von Millionen von Touristen jedes Jahr besucht. Und jeden, den wir dorthin bringen, den bringen wir mit unseren Produkten in Verbindung. Und das wird auch in Zukunft eines unserer Schwerpunkte sein, dass wir die Menschen zu uns bringen. Und wie wir so schön sagen, ein Bier aufs Haus mit einem Lächeln ausgeben.
Und ihr habt sie, und ich schaue wieder meine Speis. Ihr habt sie mit dem 0, Josef schon in den 90er Jahren, oder? 92? Etwas quasi vorweggenommen, wo damals, was waren die Reaktionen, wie ihr mit dem alkoholfreien Bier 0, Josef um die Ecke gekommen seid?
Der Josef ist jetzt geboren 1991. Das ist tatsächlich damals, in der Zeit, war es das erste alkoholfreie Bier am Markt. Eine totale Nische, war damals noch in einer völlig anderen Branche, habe mit Bier nichts zu tun gehabt, habe auch noch, glaube ich, da war ich noch in der Schule, 91, also habe ich gerade Matura gemacht. Die Reaktionen waren, brauchen wir nicht. Wer braucht ein alkoholfreies Bier? Das war ja seinerzeit auch, entweder du warst schwanger, musstest Auto fahren oder bist krank. Das waren so die drei Gruppen der alkoholfreien Biertrinker. Das hat sich in der Zwischenzeit total verändert. Das ist mittlerweile ein zugängliches Bier geworden, hat sehr viel mit Bier zu tun, gibt tolle Produkte am Markt. Unser Josef hat sich weiterentwickelt. Und es ist heute durchaus üblich, dass man einfach in einer Runde auch, ganz ohne, dass jemand blöd schaut, ein alkoholfreies Bier bestellt und ein alkoholfreies Bier trinkt.
Wie kam da der Name zustande, der Josef?
Das ist, glaube ich, tatsächlich eine Erfindung unserer damaligen Eigentümer gewesen und vom Engelbert Wenkheim aufgelegt. 0, Josef.
Ja.
Irgendwie sehr logisch.
Interessiert mich 0, Josef. Ja. Wie kommt der Alkohol eigentlich aus dem Bier außer? Braut man das zuerst und entzieht ihm der Alkohol oder braut man das ganz anders?
Nein, da gibt es verschiedene Methoden. Das ist ja auch, es gibt ja bei den alkoholfreien Bieren zwei Kategorien. Es gibt tatsächlich eine Kategorie mit 0,0% Alkohol. Und so wie der 0, Josef mit 0,5% Alkohol. Da ist ein kleiner Teil Restalkohol drinnen. In dem Fall ist das Verfahren so, dass du braust und die Gärung zu einem sehr frühen Zeitpunkt stoppst und damit sich Alkohol nicht bilden kann. Zweite Methode ist, du braust ein Bier und entalkoholisierst es. Du entziehst dem Bier danach in einem thermischen Verfahren oder in einem Membranverfahren den Alkohol. Das sind die zwei Möglichkeiten. 0,0 geht allerdings nur mit Entzug von Alkohol. Hat aber dann auch wieder natürlich auf den Geschmack gewisse Auswirkungen. Ein Bier, das tatsächlich gebraut wird, wo die Gärung gestoppt wird, schmeckt noch ein bisschen mehr nach Bier als ein hundertprozentiges 0,0 Bier. Aber ich glaube, beide Kategorien haben ihre Berechtigung und viele Brauereien bieten ja auch beides an.
Sehr süß schmeckt es immer. Also wenn man gern Pils trinkt, ist das oft so, das schmeckt so, ja, so süß.
Ja, das hört man spannenderweise immer wieder über unser Bier, dass es einen leichten Hang zum Süßen hat. Geschmäcker sind verschieden, das ist das Schöne an dieser ganzen Geschichte. Für jeden ist was dabei.
Für jeden ist was dabei, also solche Sachen sind keine Bedrohung für eure Branche, sondern...
Nein, das ist eine Riesenchance. Ja. Ich glaube auch, dass dort viel passieren wird, dass sich dort vieles entwickeln wird, Es werden sich möglicherweise neue Kategorien auftun. Es wird Bier mit Zusatzstoffen geben. Es wird Bier mit Protein irgendwann geben. Geht nur heute noch nicht, weil es ganz komisch ausschaut. Weil heute glaubt man ja, Protein muss überall drinnen sein. Wo es ja immer schon drinnen war, steht es jetzt zumindest groß drauf.
Ja. Stimmt, Weizen, super Proteinquelle eigentlich. Ja, also Weizenbier. Also, ich schaue wieder meine Lade,
was ich einkaufe. Was hast du alles mitgebracht?
Nein, ich hab so viel mit, ich sag's. Ich sage dir, ich habe so viel mit. Zum Beispiel, nächste neue Kategorie, alkoholfreier Wein, Benita Sophie, habe ich auch besucht für Knoll vermittelt. Auf YouTube gibt es es noch. Ja, man kann jetzt auch alkoholfreien Wein trinken, wenn man das möchte.
Ist auch vom Verfahren her sehr vergleichbar, wird ebenfalls entalkoholisiert in einem vergleichbaren Verfahren, wie Bier entalkoholisiert wird. Ist noch eine sehr, sehr kleine Kategorie, spielt aber bei uns im Getränkehandel, den wir ja in Wien haben, als drittes Standbein in unserer Unternehmensgruppe, eine immer größere Rolle. Ist aber tatsächlich noch ein sehr, sehr kleiner Markt. Gibt Ausreißer und sehr, sehr gute Produkte, gibt wieder Weine, die man nicht unbedingt zu seinen Lieblingsweinen zählt, um vorsichtig zu formulieren.
Ja,
funktioniert bei Schaumweinen schon ganz gut. Es gibt ganz gute alkoholfreie Prosecco in der Zwischenzeit, da hilft die Kohlensäure.
Wie heißt der?
Lionetta.
Ja, der war ganz okay.
Das ist okay, dann gibt's mittlerweile sehr viele alkoholfreie Spritzvarianten, wo man halt sagt, das ist ein Aperol ohne Alkohol, sinngemäß übersetzt. Hat den Vorteil, dass keiner sieht, dass du was Alkoholfreies trinkst. Beim Bier ja auch ein Thema, du hast da Krügel in der Hand und das ist alkoholfrei und das fällt niemandem auf, dass du tatsächlich ein alkoholfreies Bier trinkst, hat schon auch einen Aspekt. Aber sehr kleiner Markt, der aber durchaus ansehnlich wächst und immer mehr wird.
Der Alkohol tut ja was. Also er verändert uns, meistens nicht zum Positiven, er ist nicht wahnsinnig gesund, aber sozusagen er berauscht und ab und zu wollen Menschen halt sich ein bisschen berauschen. Das andere ist der Geschmack, wo Menschen sagen, ich trinke das einfach gern, mir schmeckt der Wein. Was hältst du für die wahrscheinlichere Variante? Warum haben wir so einen Bezug zu Dingen, die dann zumindest so schmecken wie Alkohol?
Ich glaube, dass es tatsächlich mit beiden zu tun hat. Das ist das Thema des Berauschens, der dann vermeintlich besseren und guten Stimmung ist. Das ist sicherlich eine Triebfeder zum Alkoholkonsum. Und Alkohol ist so wie Butter ein Geschmacksträger. Damit hat ein alkoholisches Getränk durchaus einen intensiveren Geschmack als ein nicht alkoholisches Getränk. Beides wird eine Triebfeder sein, aber wie gesagt, verändert sich.
Mhm.
Wird bewusster, wird weniger exzessiv. Nachtgastronomie wird immer schwieriger aktuell. Diese Themen werden uns begleiten.
Also man muss kreativ sein. Ich finde ja, die absolute Spitze momentan in puncto Kreativität, was man alles abfüllen kann, ist, Achtung, ich greife wieder nach hinten, Zitron.
Sehr lustig.
Oder?
Ja.
Das ist ja das österreichische Kultgetränk schlechthin. Kennt man in Deutschland schon nicht mehr, wenn man Soda-Zitron bestellt. Weiß keiner, was zu tun ist. Aber dass wir das jetzt fertig in Dosen oder Flaschen abfüllen, das finde ich, das ist ja eh aufgelegt. Aber man muss einmal.
Liebevoll Sozi genannt.
Sozi, man muss einmal drauf kommen, oder?
Ja, wobei auch das wieder ein Thema ist, wenn man den Konsumentinnen und Konsumenten zuhört, wenn man schaut, welche Getränkekategorien steigen, dann wären wir ja alle falsch beraten, wenn wir diese Segmente nicht bespielen. Und damit ist ein Soda Zitron ein sehr aufgelegtes Produkt.
Wie macht ihr das bei Otterkringer? Wie findet ihr neue Dinge, die ihr verkaufen wollt?
Da gibt's klassische Marktforschung. Du gehst raus, sprichst mit verschiedenen Zielgruppen, schaust, was die gerne tun, was die gerne konsumieren einerseits, wo sie sagen, das gibt's noch nicht, das ist ein Klassiker. Dann haben wir einen eigenen Fanclub, den Yellow Heart Club, wo wir ungefähr 1000 Mitglieder haben, die wir immer wieder mit neuen Produkten einmal bespielen, sie verkosten lassen, sie kommentieren lassen. Daraus lernen wir unheimlich viel. Und dann gibt's klassische europäische und globale Trends, die man sich anschaut und sagt, was könnte in Europa, in Österreich, in der Perspektive passieren? Und aus dem machen wir dann unsere Innovationen. Also ein sehr strukturierter ja. Prozess. Klingt viel emotionaler, ist am Ende des Tages eine sehr strukturierte Arbeit von einerseits Marketing, Produktentwicklung gemeinsam.
Du könntest jetzt zur Feier des Tages, 10. Podcast, könntest du kurz aus dem Nähkästchen plaudern, woran ihr gerade arbeitet, was kommt raus als nächstes?
Woran arbeiten wir? Wir haben gerade ganz was Spannendes auch mit der Spar gemeinsam gemacht. Wir haben einen Bierspritz in den Markt gebracht, ja. So mit einem Hauch von Bitterorange und Bier. Das Hauptgetränk darf ich nicht nennen, das ist ein oranges Getränk aus Italien kommend. Funktioniert.
Weil du Angst vor der Mafia hast? Oder warum darfst du es nicht?
Nein, wir hätten ja gerne dort auch Aperol hineingefüllt, hat aber nicht funktioniert.
Also darf man nicht. Es schmeckt so ähnlich wie
es schmeckt, das Aperol. Ich, sehr ähnlich. Ist eine völlig neue Kategorie, hat es bisher nicht gegeben. Funktioniert enorm gut, kommt bei allen Zielgruppen gut an, bei Jung, bei Alt, bei Frauen, bei Männern, weil es eben nicht ganz so süß ist, weil es eine leichte Bitternote hat.
Also kein Radler, kein klassischer?
Nein, es ist wirklich ein Bierspritz mit dem bitterorangen Gedanken im Hintergrund, aber eben mit Bier und nicht mit Prosecco oder Wein gemacht. Haben eine Riesenfreude damit, funktioniert super, auch mit der Spar als Partner großartig umgesetzt. Zweitens sind es auch gerade in den Markt gekommen, Kooperationen. Ich glaube sehr stark daran, dass Unternehmen in der heutigen Zeit gemeinsam Dinge machen müssen. Wir alle alleine sind Einzelkämpfer und vielleicht nicht so stark wie in irgendeiner Kooperation mit einem Partner. Wir haben deswegen mit der deutschen Kultlimonade Focade, wo alle glauben, es ist eine österreichische Limonade, ist aber tatsächlich eine süddeutsche Limonade, aber bei uns in Österreich bekannter als in Deutschland, einen Radler gemacht, der auch großartig funktioniert. Zwei gute, tolle, innovative Marken finden sich, machen was gemeinsam und treffen damit den Puls der Zeit. Dann arbeiten wir im
Bass. Almdudler wollte nicht, oder passt das nicht zusammen?
Da gab's die einen oder anderen Gespräche, aber ich glaube, die wollten auch keinen Radler machen. Also deswegen.
Oder selber, ohne dass sie
nein,
mit.
Nein. Ja. Ich glaube, es gibt auch in Österreich keinen Almdudler Radler. Und Focade passt gut. Orange, normalerweise Radler eher in die Zitronenrichtung, das ist so ein bisschen orangig und dieser alte Spruch, wuchtig, fruchtig, Focade, passt gut mit unserem Biergedanken zusammen, funktioniert wunderbar. Also das sind die Richtungen im Bier. Im Wasser geht es immer mehr in Richtung tatsächlich Zusatzstoffe wie Magnesium, wie Calcium in einer Dosis, die auch tatsächlich spürbar ist, die auch tatsächlich für das Wohlbefinden beiträgt. Das geht über den reinen Geschmack in der Zwischenzeit hinaus. Da arbeiten wir auch an vielen Projekten in diese Richtung. Und im Getränkehandel ist es ganz stark die No-and-Low-Kategorie.
Die No-and-Low-Kategorie?
Ja. No Alcohol and Low Alcohol.
Also ich mache das No irgendwas. Die Energy-Drink-Branche lasst sie aus, oder?
Da gibt es ja ein durchaus sehr tolles österreichisches Unternehmen, die diese Branche auch geprägt hat und auch heute noch, ich würde mal sagen, dominiert. Da haben wir für uns die Eintrittsbarrieren und die Eintrittshürden einfach als zu hoch angesehen.
Aber ihr habt es überlegt, weil
wir haben natürlich, das ist ja eine relativ große Kategorie und auch nach wie vor eine wachsende Kategorie, aber da ist die Eintrittshürde gegenüber Red Bull doch sehr, sehr hoch. Aber vielleicht fällt uns einmal was ein in Richtung vielleicht ein Energy-Drink basierend auf Wasser, ohne Kalorien, ohne Zucker. Wir denken laufend nach.
Ohne Geschmack, ohne Sinn.
Ohne Sinn machen wir ganz, ganz wenig. Das kommt normalerweise nicht vor.
Naja, was ich zum Beispiel, also jetzt nicht sinnlos, ich verstehe schon, warum es Leute kaufen, aber ich habe es jetzt gekauft extra, damit man drüber reden kann. Ich finde ja, ihr seid ja mit viel schlauer, seid ja so, oder?
Das ist eine unserer drei Tochtergesellschaften.
Ihr gehört es, ja.
Ist ein ganz ein wichtiger Teil unserer Gruppe, ja.
Das ist Vöslauer super prickelnd.
Großartig.
Da gibt es ja Leute, die trinken das irgendwie nur Wasser aus Flaschen. Jetzt finde ich ja in einem Land wie Österreich, wo man aus der Leitung bestes Wasser bekommt, muss man überhaupt kein Wasser in Flaschen kaufen, oder?
Wenn man einen gewissen Mineralisierungsgehalt und darüber hinausgehende Inhaltsstoffe gerne hätte, dann ist man gut beraten, ein Mineralwasser zu kaufen. Das Zweite ist, aus meiner Leitung kommt kein sprudelndes Wasser. Ich weiß nicht, wie das bei euch in Tirol ist, aber bei uns also kommt eher stilles Wasser aus der Leitung. Funktioniert so.
Nein, funktioniert super. Ich muss nicht schleppen, ich bin nachhaltig, ich tue die Patrone wechseln.
Sehe schon, du bist Werbungskonsument.
Nein, ich hab das daheim. Also ich finde wirklich, also kommt drauf an, wo man in Österreich wohnt, aber ich sage mal, 99% der Trinkwasserhähne liefern perfektes, gutes Wasser ab und das mit ein bisschen Kohlensäure.
Ist auch unser,
Ist
auch tatsächlich unser größter Konkurrent.
Ja.
Wenn man das vom Markt her betrachtet, ist die Wasserleitung für eine Marke wie Vöslauer unser größter Mitbewerber.
Wie kam es zur Idee, dass man es jetzt eben super prickelnd macht und nicht nur prickelnd und still?
Naja, das ist eine Ergänzung im Sortiment, speziell in Richtung Soda. Soda-Wasser hat ja deutlich mehr Kohlensäure als normales Mineralwasser. Wir haben gesagt, das passt auch, um damit gute Mischgetränke herzustellen, zum Beispiel ein Himbeersoda, um jetzt mal was zu nennen, das nicht mit Alkohol in Verbindung kommt. Das heißt, du hast einen höheren Kohlensäureanteil, das prickelt ein bisschen mehr und damit gibt es auch eine bessere Geschmacksentwicklung.
Skiwasser.
Ein gutes Skiwasser, genau. Wir müssen ja nicht immer über den weißen Spritzer reden, sondern wir reden über Skiwasser.
Ja, lustigerweise, Kinder mögen oft nicht so sprudeln, oder? Die trinken dann eher still.
Es ist total unterschiedlich. Ja? Es gibt Kinder, die haben das irrsinnig gerne auf der Zunge, die finden das gut und dann gibt es andere, die lehnen das vollkommen ab. Da wird dann stilles Wasser getrunken.
Ja. Oder Leitungswasser. Apropos Kinder, du hast welche. Wahrscheinlich hat man da auch ein bisschen einen anderen Zugang dann zum Thema Alkohol. Bewusster Umgang mit Alkohol ist auch eine Initiative, etwas, das euch am Herzen liegt. Was macht ihr da?
Ja, das ist die Initiative Kenn dein Limit. Soll keinesfalls ein Fingerzeigen oder ein Fingerpointing auf irgendjemanden sein. Soll nur ein Hinweis darauf sein, dass man bewusst Alkohol konsumieren kann, seine Grenzen kennt, über diese Grenzen nicht hinausgeht und am Ende des Tages sich gemeinsam mit Wertschätzung begegnet. Und es gibt ja schon viele Beispiele, die wir beide wahrscheinlich auch kennen, wo dann übermäßiger Konsum von Alkohol zum Verlust der Grenzen führt. Und auf das wollen wir hinweisen. Das halte ich auch für eine wichtige Verantwortung, die man als alkoholproduzierendes Unternehmen hat. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen es nicht hintergründig, sondern wir machen es vordergründig. Mhm. Wir kommunizieren es, wir erzählen es, wir passen darauf auf bei unseren eigenen Events am Gelände, dass tatsächlich auch Jugendliche keinen Alkohol bekommen. Wir machen bewusst keinerlei Werbung in Richtung der jungen Zielgruppe mit Alkohol. Gibt's bei uns nicht. Wir weisen darauf hin, dass es ja andere Kategorien gibt. Wir pushen tatsächlich auch die alkoholfreie Kategorie, bieten die auch überall als Alternative an. Du kriegst bei uns immer alkoholfreies Bier auch aus dem Fass, was noch sehr ungewöhnlich ist. Ich halte es für eine gesellschaftliche Verantwortung, die auch produzierende Unternehmen, speziell in Kategorien, die ein gewisses Suchtpotenzial haben, wahrnehmen sollten. Und wie gesagt, wir haben uns für den offensiven Weg entschieden. Wir haben uns entschieden, das zu kommunizieren, aber niemals so mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, sondern darauf hinzuweisen. Mhm. Und Bewusstsein zu schaffen.
Könnte man euch jetzt ein bisschen so Greenwashing oder in eurem Fall Yellowwashing vorwerfen, wenn ein alkoholproduzierender Konzern sich quasi dafür einsetzt, dass weniger Alkohol konsumiert wird?
Die Alternative wäre es gar nicht zu tun. Mhm. Und das halte ich für keine gute Alternative. Und es gibt ja viele Beispiele von alkoholproduzierenden Unternehmen, die sich mit dem Thema wirklich beschäftigen und versuchen, das auch voranzutreiben. Wir erzählen nichts, was erfunden ist. Mhm.
Aber wie läuft es dann konkret ab, wenn jetzt junge Menschen, also ihr sponsert dann gewisse Segmente nicht oder?
Wir sponsern zum Beispiel, es gibt ja schon Events, die von vornherein bekannt sind, dass die in einem exzessiven Alkoholkonsum enden. Die sponsern wir zum Beispiel nicht. Da halten wir uns absolut zurück. Wir schauen, dass bei uns in der Location, bei den Festen, die wir selber veranstalten oder auch bei den 1000 Events, die externe Partner bei uns veranstalten, immer ausreichend Security da ist, dass es immer ausreichend auch Möglichkeit gibt, Menschen, die vielleicht ihre Kontrolle verlieren durch Alkohol, auch sanft, aber doch mit Nachdruck zum Gehen aufzufordern. Also wir passen auf das einfach auf. Weil wir Freude vermitteln wollen, weil wir miteinander vermitteln wollen, aber wir wollen nicht, dass Menschen sich ungebührlich benehmen und über die Stränge schlagen.
Man weiß ja Gott sei Dank nicht, wenn Menschen über die Stränge schlagen, was die vorher getrunken haben. Nicht? Also das könnte ja was anderes gewesen sein.
Ja. Ja, es ist nicht immer Bier. Es gibt ja durchaus auch andere alkoholische Getränke, das ist richtig.
Die Otterkringer Brauerei ist das Brauhaus natürlich, ist zum anderen eine Sehenswürdigkeit, ja, wenn man da vorbeifährt. Das schaut spektakulär. Es ist so ein schönes altes Gebäude, so diese alten Fabriksgebäude haben einfach, finde ich, extrem viel Charme. Man riecht euch eh in der halben Stadt, je nachdem, wie der Wind geht. Was riecht man eigentlich, wenn Bier gebraut wird?
An sich riecht man die Hefe. Das ist ganz spannend. Wobei bei uns hast du ja, je nach Wind, hast du ja die spannende Situation, dass du entweder den Kakaogeruch der Firma Manna, die ja nur 500 Meter weit weg ist, riechst, oder eben aus unserem Bereich die Hefe ist. Aber ich glaube, Leute, die in Otterkring wohnen, in unmittelbarer Nähe, riechen das nicht mehr.
Ja.
An das gewöhnt man sich irgendwo. Ja. Aber ja, wir sind beides, glaube ich. Wir sind ein Landmark in Wien, in Otterkring. Wir sind eine offene Brauerei. Wir haben im Jahr ca. 50.000 Gäste, die wir durch unsere Brauerei auch führen, denen wir unsere Produktionsanlagen zeigen, denen wir unser Sudhaus zeigen, denen wir den Bierbrauprozess näher bringen, und haben hunderttausende Menschen bei uns zu Gast bei diversen Veranstaltungen.
Ist eine Event-Location eine gern gebuchte? Auch Konzerte finden da statt?
Da finden einerseits Konzerte statt, da finden Hochzeiten statt, da findet das FM4-Geburtstagsfest statt, da finden riesige Events bis zu 3.500 Menschen statt, und dann finden Kleinst-Events mit 20 Personen statt. Also wir können so ziemlich alles abbilden.
Da war vor 11 Jahren war der Euroclub vom Song Contest dort.
Genau.
Heuer nicht mehr, wieso nicht?
Weil es tatsächlich vom ORF definiert andere Locations gab, wo die Aftershow-Partys stattgefunden haben. Das war, glaube ich, dieses Jahr im Praterdom, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Wir waren aber durchaus ein guter Partner im Song Contest und haben es auch genossen, dieses Fest mitzuerleben.
War eine
schöne Veranstaltung.
Ja, absolut. Ich habe keine Zeit gehabt. Also ja.
Du warst durch im Einsatz, nehme ich an.
Diese ganze Event, das Event-Business ist natürlich, wenn man Bier verkauft, ist das gut, wenn man dann auch gleichzeitig Veranstaltungen hat. Was würdest du sagen, wo geht da der Trend hin, wenn man eine Marke mit Events kombinieren will?
Also was wir sehen, ist, dass tatsächlich Live-Events und sei es jetzt Musik, sei es Theater, was auch immer man machen kann, im Steigen begriffen sind. Es wird mehr. Künstler treten wieder auf. Und wo Künstler auftreten, kommen Menschen zusammen. Wo Menschen zusammenkommen, entsteht Freude normalerweise. Da entsteht Spaß, da entsteht Kommunikation. Und da kann man, glaube ich, als Marke sich gut positionieren. Nachdem wir Freude und Getränke vermitteln wollen, sind Live-Events für uns natürlich ein idealer Ort, um einfach mit Menschen in Verbindung zu kommen, sie natürlich mit Getränken auszustatten, aber andererseits auch mitzupartizipieren, dass die eine schöne Zeit miteinander haben.
Mhm. Wenn ihr irgendwo als Getränkepartner seid bei einem Großevent, sagen wir 10.000 Leute, 15.000 Leute, 20.000 Leute, wie schaut die Logistik aus? Ich frage aus dem Grund, weil du stehst natürlich an. Ja, du stehst, also beim Ausleihen steht man an, aber beim Einfüllen steht man auch schon an. Und da gibt es je nach Betreiber, gibt es halt so, wo zwei Menschen, also da stehen 1.000 Leute stehen da, hinter der Pudel stehen zwei Leute und der tut dann noch die Flasche auf, dann tut er das in einen Plastikbecher, weil er darf die Flasche nicht hergeben und so. Ich war in Irland, glaube ich, war ja auf einem Konzert, und die hatten dort eine Bierausschenklogistik, sowas habe ich noch nicht gesehen. Das war ein Konzert, glaube ich, für 3.000 Leute, die hatten 10 Schankanlagen nebeneinander, da bist eine, und also es wie bei uns beim Skilift, also eine Massenabfertigung. Herrlich. Wartezeit für ein großes Bier, 30 Sekunden. Wie macht ihr das?
Aber das ist genau richtig beschrieben. Es gibt unterschiedliche Betreiber. Wir sind ja in der Regel nur der Lieferant und dann auch der das Equipment natürlich zur Verfügung stellt. Mhm. Aber wir machen ganz selten den Ausschank selber. Mhm. Das machen externe Partner oder das machen Betreiberfirmen. Es gibt, glaube ich, in jede Richtung alles. Es gibt Locations, da ist man gewohnt, dass man 10 Minuten auf ein Getränk wartet, dann gibt es wieder andere, und da muss man das Novarock erwähnen. Das ist enorm gut gemacht. Da hast du eine deutlich kürzere Wartezeit, aber so wie du sagst, da steckt unheimlich viel Technik und Manpower dahinter. Du brauchst ganz, ganz viele Menschen, die dort Bier tatsächlich oder Getränke ausschenken. Das ist immer eine Frage der Hände. Mehrere Hände geht schneller. 4 Hände für 3.000 Leute wird relativ lange dauern. Wir stellen das Equipment zur Verfügung, wir schauen, dass das Bier kalt ist, wir schauen, dass die Getränke kalt sind, und wie gesagt, manchmal funktioniert es besser, manchmal funktioniert es schlechter, aber in der Regel funktioniert es eigentlich schon ganz gut. Donauinsel ist so ein Beispiel, funktioniert in der Zwischenzeit immer noch eines der größten Feste, oder wenn nicht das größte Fest in Österreich mit über 2 Millionen Besuchern, funktioniert großartig.
Mhm. Oft hört man von so Knebelverträgen, die Bierhersteller abschließen mit Veranstaltern, aber vor allem mit Wirten, Wirtshäusern. kriegst die Gläser und die Eckbank, aber dafür auch die nächsten 100 Jahre bitte. Ich nenne jetzt keine Namen von anderen Biermarken, aber das macht ihr nicht, oder gibt schon, also, muss man sich ein bisschen auch behaupten am Markt, indem man so generell Verträge abschließt.
Ich glaube generell, die Zeiten, wo man sich gegenseitig versucht hat zu knebeln, sind Gott sei Dank vorbei. Ich glaube, dass vieles, sei es jetzt im Handel, sei es in der Gastronomie, auf Partnerschaft aufgebaut ist, auf die Idee, wie man gegenseitig sein Geschäft weiterentwickeln kann, wie der eine vom anderen profitieren kann. Natürlich gibt es Bierverträge mit Gastronomen, dafür gibt es eine Leistung. Der Gastronom liefert uns eine tolle Gegenleistung, indem er unser Bier verkauft, kriegt von uns, so wie du sagst, Gläser, Bierdeckel, eine Schankanlage und bindet sich über einen gewissen Zeitraum, übrigens keine 100 Jahre, das ist gesetzlich verboten, geht sich nicht aus, ist deutlich kürzer, an eine Brauerei. Das ist nach wie vor gegeben, beruht aber in 100% der Fällen auf Augenhöhe und auf Partnerschaft. Und wir entwickeln gerne Konzepte auch mit unseren Gastronomiepartnern weiter. Es gibt jetzt in Wien neue Stehausschankkonzepte, wo man auch sagt, man probiert was aus, was in Deutschland schon funktioniert oder in den Nachbarländern schon funktioniert, bringen wir es nach Wien, machen wir es gemeinsam. Und das ist viel mehr der Trend, gemeinsam Dinge zu entwickeln und positiv den Geschäftsverlauf zu beeinflussen.
In der Tradition eines Familienunternehmens mit einem anderen, genau, zu einem anderen.
Genau.
Im Gegensatz zum ganz,
genau,
Großen.
Genau.
Ich hab
hundertprozentiges Familienunternehmen, ja, übrigens. Sehr schön.
Stiegl auch, oder?
Stiegl auch, ja.
Die Nummer 1 in Österreich.
Trummer auch übrigens.
Trummer auch, ja. Eigentlich alle bis auf die Nummer 1.
Hirter auch, Zwettler auch, um jetzt alle zu nennen, jetzt die ein größer sind.
Schau, was ich habe das nächste, was ich einkauft habe.
Meine alte Heimat. Ja, beruflich.
Persil Waschmittel, hergestellt von Henkel. Mhm. Du warst bei Henkel, großen viele, Konzern, der diverse...
Viele Jahre. 22.
Warum bist du dort weg und warum dann zu Otterkringer?
Wie lange haben wir noch Zeit?
Ich weiß nicht, wie lange haben wir schon? Ich glaube, wir reden noch.
Nein, also... In der Rückblende, ich habe tatsächlich, was ich beruflich in meinem Leben gelernt habe, bei der Firma Henkel gelernt, war damals als junger Student in Wien im Marketing tätig und das war so die Zeit Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, wo sich das gesamte Osteuropa-Gefüge ja dramatisch verändert hat, wo die Länder aufgegangen sind, wo Henkel aus Wien eine Expansion nach Osteuropa gemacht hat und wir einfach ein Land nach dem anderen bespielt haben. Das war für junge Leute wie mich, die völlig auf den Mund gefallen sind und die mutig sind und neugierig sind, vor allem eine Riesengelegenheit, um sich beruflich sehr, sehr schnell weiterzuentwickeln. War dann für Henkel in 5 oder 6 Ländern von Serbien über das Baltikum, die Türkei, Polen und Spanien und dann irgendwann einmal so in Richtung des 50. Geburtstags überlegt man sich einmal so selber, was mache ich denn den Rest meines Berufslebens noch? Und nachdem wir alle wahrscheinlich mit 60 nicht aufhören werden zu arbeiten, sondern vielleicht ein bisschen länger arbeiten dürfen, kam dann die Überlegung, bleibe ich bei einem internationalen Großkonzern, wo ich mich gut ausgekannt habe, wo ich die Branche gut gekannt habe, oder was gibt es noch alternativ? Dann überlegt man sich, was man so kann, dann kommt man drauf, vieles und vieles nicht. nachdem ich ja immer nur das Vergnügen hatte, im Vertrieb und Marketing oder in Geschäftsführungspositionen zu arbeiten, so richtig technisch, kenne ich mich nicht wirklich aus. Ich habe gedacht, könnte ich mich selbstständig machen? Ich habe gedacht, nein, den tausendsten Berater braucht jetzt keiner. Und dann kam tatsächlich die Idee und die Überlegung, es wäre ja als Antithese wahnsinnig spannend, für ein echtes Familienunternehmen zu arbeiten, wo man die Kapitalgeber kennt, wo man sie trifft, wo man sich mit ihnen auseinandersetzen muss und es keinen anonymen Aktionär gibt, sondern tatsächlich Eigentümer. Und so ist die Idee entstanden und dann gab es ein paar Zufälle und so ist es dann entstanden, dass ich tatsächlich nach 22 Jahren vom internationalen Großkonzern in ein mittelständisches österreichisches Familienunternehmen gewechselt bin.
Und beides schäumt, nicht? Waschmittel schäumt.
Genau, das ist mein
Bier schäumt auch.
Mein Standardspruch, ich kenne mich aus, es schäumt beides, richtig.
Gut. Was war das, was du gelernt hast bei Konzernen wie Henkel? Du warst ja bei vielen, du warst wirklich breit aufgestellt in halb Europa. Was ist das Wichtigste, was du in so großen internationalen Konzernen gelernt hast?
Ich glaube, es gibt zwei Dinge, die große Konzerne wirklich gut können. Das eine ist Prozesse. Die sind wirklich sehr, sehr strikt und genau in der Definition ihrer Prozesse und dann sehr militärisch, ich mag das Wort in der jetzigen Zeit nicht, aber in der Umsetzung. Das können Konzerne wahnsinnig gut. Dafür sind sie politisch. Das ist der Unterschied. Ich glaube, mittelständische Familienunternehmen sind in der Umsetzung charmanter, näher am Kunden und in den Prozessen möglicherweise etwas elastischer. Ich glaube, wenn man diese beiden Welten in irgendeiner Form behutsam miteinander verbinden kann, dass man sagt, einerseits braucht jedes Unternehmen aber eine gewisse Größenordnung und wir beschäftigen doch fast 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, funktionierende Prozesse im Hintergrund, damit dann die Verkäufer, Verkäuferinnen und alle, die am Markt sind, einfach schneller agieren können, kann man das ganz gut verbinden. Mhm. Politik gibt es in beiden Bereichen, Politik gibt es mit Eigentümern, Politik gibt es mit Aktionären. Die Idee, dass die beste Idee gewinnt, gibt es auch in beiden Welten. Der Markt ist in beiden Welten ähnlich. Es geht um Consumer Goods, es geht um Schnelligkeit, es geht um Handelspartner. Da ist gar nicht so viel Unterschied.
Was vermisst du am meisten jetzt bei Otterkringer, in Otterkring seiend, an deinen anderen Jobs bisher?
Es gibt tatsächlich etwas. Das ist, ich hatte bei Henkel die Gelegenheit, sehr international tätig zu sein, in vielen Ländern mit durchaus auch viel Reisetätigkeit. Wir sind aktuell ein österreichisches Unternehmen mit einem sehr klaren Schwerpunkt in Österreich. Das heißt, dieses bisschen internationalere und auch andere Kulturen, andere Märkte zu sehen, das war schon sehr spannend.
Von Österreich abgesehen, weil du warst viel unterwegs, wo auf der Welt gibt es das beste Bier?
Also in den Ländern, in denen ich war, muss man sagen, dass die Polen tatsächlich ganz ein gutes Bier brauen. Und in Spanien ist es, glaube ich, die Kombination aus dem spanischen Lebensstil, aus dieser Leichtigkeit, den kleinen Bieren. Die Spanier trinken ja irrsinnig gern diese 0,2 Cervezas. Mhm. Am Strand stehend in Barcelona und so ein kaltes 0,2 Bier, schon gut.
Das reicht dann auch 0,2, oder?
Das ist großartig.
35 Grad?
Nein, das ist lustig. Das ist auch eine Kultur, wo jeder quasi als Aperitif vor dem Essen, Frauen, alle trinken ein kleines Bier. Das ist, kommt fast ungefragt. So dieses kleine Bier am Anfang eines Abendessens kommt ungefragt und jeder trinkt es. Mhm. Aber eben nur dieses eine, maximal zwei, nicht das fünfte und das achte und das zehnte. Also die zwei Länder können schon ganz gut Bier brauen.
Du hast angesprochen jetzt in Spanien diese Tradition, dass man ganz kleines Bier so als
eiskalt.
Was gibt es sonst so Biertraditionen, die du anderswo kennengelernt hast, wo man sagt, das könnte man vielleicht auch importieren?
Das Spannende ist, ich habe mich ja damals mit dem Bier nur als Konsument beschäftigt. Ich war in einer völlig anderen Branche.
Hast du noch gar nicht geschaut drauf?
Ja, okay. Nicht wirklich. Da war ich Konsument, versuche mich heute daran zu erinnern, aber die Trends ändern sich auch. Ich glaube, dass man ganz viel rausfinden kann, wenn man nach wie vor reist. Das ist auch eine der schönsten Dinge, die man im Leben tun kann. Mhm. Verreisen, wohin fahren, sich umschauen,
ja,
neugierig sein.
Zum Beispiel hinreisen, wo es das wahrscheinlich beste Bier der Welt gibt.
Jetzt
schau mal.
Nach Otterkring ist nicht so weit. Ja.
Noch ist zu, mein Kühlschrank hinten, nein, es ist kein Kühlschrank, ist meine Speis. Ich würde mal sagen, dieses Bier macht dir sicher Freude.
Ja? Ja? Kommt aus Tschechien?
Nein. Gibt es in Tschechien das beste Bier? Die trinken das meiste.
Es gibt ausgezeichnetes Bier in Tschechien. Ja. Aber es gibt mittlerweile, ich glaube tatsächlich, dass es so ist, es gibt ganz, ganz wenig echt schlechtes Bier. Die Qualität des Bieres hat sich in den letzten Jahrzehnten deutlich weiterentwickelt und so wirklich ein schlechtes Bier kriegt man es halt.
Wenn es kalt ist.
Ja.
Also, eins habe ich noch in meinem Schränkelchen. Schau, ein Villacher am Herzen.
Das ist ja. Mit dem wurde ich sozialisiert.
Ja.
Bin ich aufgewachsen.
Ab dem Alter Heimatstadt. Von wie vielen Jahren? Drei Jahren?
16.
Jahr? 16.
Ganz offiziell. Vielleicht war es mit 15 das erste
Im
Mal.
Im Säuglingsalter füllen Sie euch das da unten schon ein, oder?
Ja, wobei schade, da vorne steht was Interessantes drauf. Nach unveränderter Rezeptur in Graz Buntigam gebraut.
Ja. Das ist ja mittlerweile, ist ja das alles nicht mehr so, wie es einmal war. Nicht? Das ist ja. Aber du bist Villacher.
Ich bin gebürtiger Villacher und auch noch sehr tief verwurzelt in meiner Heimatstadt. Wir haben auch noch ein sehr nettes altes Haus von meinen Großeltern, wo wir einige Zeit verbringen in der Nähe von Villach.
Ja.
Wir kommen dort immer wieder zusammen.
Also das würde jetzt nach Heimat schmecken. Ich habe wahnsinnig viele Getränke habe ich hergestellt. Wir haben sie alle nicht aufgemacht, weil sie sind alle nicht gekühlt. Aber irgendwann trinken wir jetzt dann zum Schluss noch. Wie äußert sich das, dass du immer noch im Herzen ein stolzer Villacher und Kärntner bist?
Wie gesagt, ich bin gern zu Hause. Ich bin gern immer wieder übers Wochenende oder im Sommer für 2-3 Wochen dort. Meine Mutter lebt noch in Villach, meine Schwester lebt noch in Villach. Ich habe unheimlich viele alte Freunde dort. Bin dort in die Schule gegangen und habe dann aber auch mit 18 tatsächlich meine Heimatstadt verlassen, um nie mehr fix dorthin zurückzukehren. Immer nur mehr auf Besuch. Bin das, aber im Herzen, glaube ich.
Das klingt ein bisschen so, als wäre damals irgendwas gewesen, beziehungsweise wo du einfach gesagt hast, ich halte es da eigentlich nicht aus, spannend. So schön es da ist.
Ich war einfach neugierig.
Okay.
Ich war mein Leben lang ein im positiven Sinn neugieriger Mensch, der gerne mit anderen Kulturen in Verbindung kommt, der sieht, wo, wie, was woanders passiert. Ich bin immer gern gereist, habe immer gerne Praktika irgendwo im Ausland gemacht. Das war für mich immer wahnsinnig spannend. Und das war in vielleicht überschaubar. Es ist ein bisschen in Jano ist es gegangen, aber dann war es auch schon wieder aus.
Ja, irgendwo. Toto Gas, kann man nur sagen. Markus Raunig, Vulgo Trankl.
Ja.
Der Trankl ist dein
Trankl ist ja so ein Überbegriff für Getränke im Kärntnerischen. Ein gutes Trankl.
Ja.
Das muss ja nicht unbedingt immer nur mit Alkohol in Verbindung sein, aber kann es auch. Hat in dem Fall sehr stark mit meinem Beruf zu tun.
Ja.
Und du sprichst jetzt von der Villacher Bauernmann, eine sehr, sehr nette und uralte, traditionelle Verbindung von weitestgehend Villachern und eigentlich nur Villachern.
Ja.
Keine Villacherinnen, da gibt es eigene Vereine, die von den Damen gegründet sind. Das sind in dem Fall 24 sogenannte Bauern, die sich zum Ziel gesetzt haben, einfach auch einerseits viel Gutes zu tun, aber ein Miteinander zu pflegen und auch für karitative Zwecke Geld zu sammeln, es dann wieder bedürftigen Familien zur Verfügung zu stellen, aber auch Spaß zu haben mit Organisation des Villacher Kirchtags. Und da gibt es die gute alte Tradition, dass Villacher, die es irgendwo geschafft haben, aus dieser Stadt hinauszukommen, als Gastbauern eingeladen werden. Ist mir auf Lebenszeit, diese Ehre ist mir zuteil geworden, ist ein total schönes Netzwerk an ganz lieben Freunden geworden und man tut auch nebenbei was Gutes.
Und was, da muss man einfach ab und zu mal in Villach sein? Und
da muss man ab und zu in Villach sein, dann speziell um den Villacher Kirchtag, der immer am ersten Samstag im August stattfindet, eines der, oder ich glaube, das größte Brauchtumsfest in Österreich. Mhm. Hat die Bauernmann die Aufgabe, alle Villacher und Villacherinnen und die ganzen Betriebe zum Kirchtag einzuladen. Das kannst du dir so vorstellen, wir sind viele Gruppen, fahren aus, gehen in die Unternehmungen, laden die Leute zum Kirchtag ein und kassieren dafür Geld, das dann wieder bedürftigen Familien und karitativen Projekten zugutekommt.
Was müsste passieren, dass am Villacher Kirchtag Otterkringer ausgeschenkt wird?
Das haben wir tatsächlich schon diskutiert.
Wirklich?
Ja, ist aber ein Thema, das einfach Bier eine sehr starke regionale Verankerung und Verwurzelung hat. Was müsste passieren, dass es in Salzburg in der Innenstadt in 90% der Lokale kein Stiegl gibt? Das ist undenkbar, das macht auch aus meiner Sicht wenig Sinn. Es ist eine langjährige Verankerung, die Brauerei ist nach wie vor in der Stadt, ja, jetzt im kleineren Ausmaß, aber die sind da, die Menschen kennen die Marke. Also ich finde, Villacher Bier passt auch zum Villacher Kirchtag. Mhm. Das ist genauso wie Otterkringer Bier gut zum Donauinselfest passt. Oder Otterkringer Bier in der Wiener Innenstadt und in der Wiener im urbanen Gebiet in Wien die Nummer eins ist.
Also
Bier ist regional.
Also auf Tiroler Skihütten und in der Salzburger Innenstadt wollt ihr gar nicht vertreten sein?
Wir haben selektiv den einen oder anderen Partner, aber das ist tatsächlich nicht unser Hauptfokus. Unser Hauptfokus ist, dort noch stärker zu werden, wo wir herkommen, wo wir Verankerung haben, wo man uns auch kennt und wo wir auch die unmittelbare Nähe haben. Auch Bier lebt von Nähe und kurzen Transportwegen und Service für die Gastronomie. Ich bin halt da, ich bin vor Ort, genauso wie die anderen Brauereien in Salzburg vor Ort sind oder wo auch immer. Also für uns ist eine regionale Stärke wichtiger als eine nationale Schwäche.
Mhm. Was war die schönste Begegnung, die du durch deine Funktion bekommen hast, als Otterkringer oder auch davor in deinem Wirtschaftsleben? Wie kommt man über das Produkt, für das man arbeitet, an was für Menschen bist du da geraten?
Ich glaube, die eine schönste Begegnung, die fällt mir nicht ein, die kenne ich nicht. Das ist ein totales Privileg, wenn man in einem Unternehmen eine Führungsposition einnehmen kann, dass man die Gelegenheit hat, viele, viele spannende Menschen zu treffen, sei es aus der Kultur, sei es aus der Politik, sei es, sei es aus dem Sport, man hat die Gelegenheit, an Events oder Veranstaltungen teilzunehmen und dort mit spannenden Menschen Gespräche zu führen. Und das ist ein Privileg. Und da gibt es unzählige. Da gibt es ganz viele. Das war auch in meiner Zeit im Ausland sehr spannend, weil du gerade am Anfang bei Henkel in den Ländern, in denen ich war, war Henkel der erste Investor von zum Beispiel außerhalb Serbien. Also ich konnte damals vom serbischen Wirtschaftsminister abwärts, wir haben die alle kennengelernt, wir haben mit ihnen gesprochen, wir haben uns mit ihnen ausgetauscht. Und da lernt man immer was dazu. Mhm. Also die eine prägende Begegnung fällt mir nicht ein.
Heute.
Heute. Mit dir im Podcast, genau.
Sagt er in aller Bescheidenheit. Genau. Lieber Markus, jetzt haben wir lauter Getränke, die nicht
die warm sind. Ja.
Was am ehesten würdest du jetzt empfehlen, lauwarm zu trinken, außer unser stilles Wasser aus der Leitung?
Also beim Bier wäre ich jetzt tatsächlich vorsichtig. Da können wir noch am ehesten ein super prickelndes fürs Lauer trinken.
Ja, das am ehesten. Das tut wenigstens ein bisschen so.
Ja, da müssen wir aber zuerst unser stilles Wasser austrinken.
Schaut das gar nicht so super prickelnd. Jetzt da unsere Mikrofone versenke.
Aber Internettermine jetzt.
Internettermine? Ja. Die Zahlen kontrollieren.
Das macht Gott sei Dank meine Vorstandskollegin, die für Finanzen zuständig ist. Ich darf mich viel mehr mit unseren Kunden beschäftigen.
Ob der Alkoholumsatz nicht so sehr. Wie wird sich das entwickeln, glaubst du, in 10 Jahren?
Also wie gesagt, ich glaube, die Märkte werden nicht größer werden. Die Märkte werden sich verändern. Es wird mehr alkoholfrei sein. Es wird neue Varianten geben. Es wird Biere mit möglicherweise irgendwelchen Zusatzstoffen geben, mit irgendwelchen positiven Nahrungsergänzungsmittel. Also die Kategorie wird sich weiterentwickeln. Bier wird immer ein Kulturgut bleiben. Bier wird nicht verschwinden. Und der Satz, treffen wir uns auf ein Bier oder gehen wir auf ein Bier, wird auch in 10 Jahren noch Bedeutung haben.
Weil sei Bier ist nicht deppert. Markus Raunig.
Genau so ist es.
Vielen Dank.
Ich sage vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Nächste Woche hier zu Gast, ganz interessant, eine Ärztin, die laufende Influencerin ist. Gibt es ganz viel zu besprechen. Fragen, Vorschläge, Gästevorschläge gerne da unten rein. Liken, sharen, teilen, wie immer. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Bis dahin, langsam essen, gut kauen, wieder schauen.